Wir haben in der letzten Katechismuspredigt angeschaut, was der Ratschluss Gottes ist und was er beinhaltet. Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass der Ratschluss Gottes sehr umfassend ist, ja allumfassend. Die Ratschlüsse Gottes sind sein ewiger Vorsatz gemäß dem Rat seines Willens, durch die er alles, was immer geschieht, zu seiner eigenen Verherrlichung vorherbestimmt hat. Gott hat also einen Plan, eine feste Absicht, mit der er alles mit einbezogen hat und alles bestimmt hat. Und unser heutiges Thema baut nun darauf auf. Denn die Frage ist nun, und das ist die 9. Frage in dem kleinen Katechismus, 9. Frage, wie führt Gott seine Ratschlüsse aus? Wie führt Gott seine Ratschlüsse aus? Und die Antwort lautet, Gott führt seine Ratschlüsse in den Werken der Schöpfung und Vorsehung aus. Also die Frage ist, wie verwirklicht Gott eigentlich seinen gefassten Plan? Wie kommt der Ratschluss Gottes zustande? Wie führt Gott seine Ratschlüsse aus, von denen wir im Epheserbrief gelesen hatten? Nun, die Antwort ist zweigeteilt. Es gibt zwei Elemente davon. Zum einen in den Werken der Schöpfung und zum anderen in den Werken der Vorsehung. Der Apostel Paulus, er hat ja den Christen in Ephesus so wunderbar und in theologischer Tiefe den Ratschluss Gottes erklärt. Und er gebraucht nun die Ausführung der Ratschlüsse in dieser Kombination aus Schöpfung und Vorsehung, interessanterweise ganz evangelistisch, nämlich im Gespräch mit den griechischen Philosophen auf dem Areopag. Wenn jemand mit mir aufschlagt, Apostelgeschichte 17, Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Hier heißt es, Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschen Händen bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie aus dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jeden, jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Hier in Athen, da gab es Philosophen, unter anderem aus den Reihen der Epikuräer und der Stoiker. Und die hören Paulus auf dem Marktplatz reden und sie laden ihn ein, er soll doch mal auf dem Areopag kommen und von seiner Lehre, von dem, was er weiß, was er da Neues zu berichten hat, sprechen. Und da geht er nun von diesem Altar für den unbekannten Gott, den er dort in Athen gesehen hat, direkt über zu dem Gott, der sowohl Schöpfer als auch Erhalter der ganzen Welt ist. In seiner Verkündigung verknüpft Paulus die Schöpfung und die Vorsehung Gottes, denn damit hat sich der unbekannte Gott bekannt gemacht. So erklärt Paulus das. Ihr denkt, ihr wisst, es gibt hier irgendwie einen unbekannten Gott. Ihr merkt, irgendwie sollten wir den verehren. Nun, es gibt zwei Dinge, in denen er sich deutlich bekannt gemacht hat. Die Schöpfung und die Vorsehung. Und damit finden wir auch schon den ersten wichtigen Punkt, die Notwendigkeit der Ausführung. Es war notwendig, dass Gott seinen Ratschluss, seinen Plan ausführt. Gott hat nicht nur einen Ratschluss beschlossen, sondern er hat ihn auch ausgeführt. Und da können wir sehr dankbar für sein. Und das ist natürlich notwendig, denn ein Plan muss umgesetzt werden, um seinen Zweck zu erfüllen. Wir haben gehört, dass Gott alles in seinem ewigen Vorsatz beschlossen hat, und zwar zu seiner eigenen Ehre und damit dieser Zweck auch tatsächlich erfüllt werden kann, musste Gott seinen Ratschluss auch ausführen. Stell dir vor, da ist ein Schriftsteller und er sagt dir, oh, ich habe so einen hervorragenden Roman ausgedacht. Das wird bestimmt der beste Roman, den je ein Mensch geschrieben hat. Ich habe alles genau vor Augen, jedes Detail, jedes Kapitel, den ganzen Ablauf der Geschichte, nichts fehlt mehr. Und du fragst, wow, wann kann ich es lesen? Und er sagt, nein, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Damit die Idee aber verwirklicht wird, muss er das Buch doch schreiben. Sonst kann es nicht gelesen werden. Und damit die Menschen es lesen können, muss das Buch vertrieben werden. Und bei Bedarf neu aufgelegt werden und so weiter. Also, von der Idee muss es zur Ausführung kommen und von der Ausführung dann zur Verbreitung. Oder ein anderes Beispiel, du willst ein Haus bauen. Und du hast schon alles mit dem Architekten durchdacht, hast schon alles aufgemalt auf die Pläne. Manche von uns können sich das vorstellen, wie das aussieht. Und alle Berechtigungen sind schon da, alles ist schon parat. Aber der Plan nützt nichts, wenn das Haus nicht gebaut wird. Wenn das Land einfach brach da liegt. Und selbst wenn das Haus steht, muss es gepflegt und erhalten werden, damit man auch darin wohnen kann. Mit dem Ende des Hausbaus ist die Arbeit nicht getan, sonst wird es irgendwann zu einer Ruine. Und so ist es mit der Ausführung des Ratschlusses Gottes. Gott führt seinen ewigen Ratschluss aus in der Schöpfung. In 6 Tagen hat er Himmel und Erde und was sie erfüllt, geschaffen. Alles hat er gemacht. Aus dem Nichts geschaffen. Und seither erhält er auch seine Schöpfung. Das, was er erschaffen hat, er erhält es in seiner Macht. Er ruhte von der Schöpfung am 7. Tag, lesen wir in 1. Mose. Aber er ruhte nicht von seinen Werken der Vorsehung. In Hiob heißt es, wenn Gott auch nur einmal seine Aufmerksamkeit zurückziehen würde, es würde alles in Staub zerfallen, die ganze Welt. Jeden Augenblick dieser Welt ist abhängig von Gottes aktiver Vorsehung. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Also Gott führt seinen Ratschluss aus, nicht nur durch die Schöpfung, sondern auch durch die Vorsehung. Gott hat seinen Ratschluss in völliger Übereinstimmung und in höchster Genauigkeit in den Werken der Schöpfung und Vorsehung umgesetzt. Und dadurch wird sein Ratschluss erkennbar. Durch das, was wir sehen können, wie Gott geschaffen hat und wie er alles erhält, können wir erkennen, was sein Ratschluss war. Dadurch wird sein Ratschluss erkennbar. Es ist ein offenbarter Ratschluss. Wir können noch nicht seinen ganzen Ratschluss erkennen, aber das, was wir von seinem Ratschluss erkennen können, das sehen wir anhand seiner Schöpfung und Vorsehung. Und dazu gehört dann natürlich auch die in seiner Vorsehung, wie er Jesus Mensch werden ließ und für uns am Kreuz sterben ließ und ihn auferweckte aus den Toten und dergleichen. Also die Heilsgeschichte ist mit in der Vorsehung Gottes enthalten. Aber wir können an Gottes Werken erkennen, was er vorher geplant hat. Weil das, was er tut, genau das ist und genau dem entspricht, was er vorher geplant hat. Da ist keine Korrektur im Tun, wo er denkt, ach ja, jetzt ist doch alles ein bisschen anders, ich mache es jetzt doch noch mal ein bisschen anders als gedacht. Das ist bei Menschen so, das ist nicht bei Gott so. Und nichts und niemand kann Gottes Plan verhindern oder ändern. Dafür ist die Umsetzung in Schöpfung und Vorsehung wichtig. Und darum finde ich es sehr, sehr wertvoll, mal darüber nachzudenken, auch und das empfiehlt sich hier durch diesen Katechismusfrage und die Antwort, Schöpfung und Vorsehung nicht nur einzeln zu betrachten, als einzelne Werke Gottes, sondern wie gerade diese Zusammenfassung von Schöpfung und Vorsehung, wie eng das zusammengehört. Und zwar notwendig zusammengehört, weil es die Ausführung von Gottes Ratschluss ist. Und weil nur deswegen Gottes Ratschluss nicht verändert werden kann. Niemand kann es verhindern oder ändern, weil Gott sowohl der Schöpfer ist als auch der Erhalter. Es gibt Glaubensrichtungen, die lehren, dass Gott zwar der Schöpfer ist, aber die Welt dann sich selbst überlässt. Ja, man nennt es heute Deismus. Es gab eine Zeit lang, gerade auch in England und auch in Amerika, wo das populär war. Nicht Theismus, was einfach nur der Glaube an einen Gott bezeichnet, sondern Deismus. Das bezeichnet den Glauben an einen Schöpfergott ohne weiteres Eingreifen, ohne Bewahrung, ohne Bestimmung der Welt. Und demnach war nur die Schöpfung nach dem Ratschluss Gottes, aber alles, was seither geschieht oder geschah, ist nicht von Gott bestimmt, sondern Gott lässt sich überraschen oder es ist ihm gleichgültig. Er hat es einmal aufgedreht wie so ein Zirkel und lässt es dann einfach mal laufen und guckt, was dabei entsteht. Und damit ist aber der Ratschluss allein auf die Schöpfung beschränkt. Und es kann niemals zu dem von Gott bestimmten Ziel führen, wenn er nicht auch der ist, der seinen Ratschluss durch die Vorsehung verwirklicht. Andere lehren, dass Gott diese Welt zwar erhält und dadurch dringt oder tätig ist in dieser Welt, aber sie nicht geschaffen hat. Also Vorsehung ohne Schöpfung. So ähnlich dachten einige griechische Philosophen, unter anderem die Stoiker, die hier auch Paulus auf den Areopag zitiert haben. Sie meinten, Gott habe die Welt nicht geschaffen, sondern die Materie ist ewig, aber Gott sei überall in der Welt, ein Stück weit pantheistisch, dachten sie. Also in all dem ist Gott irgendwo mit drin, hier wirkt Gott irgendwie, aber er hat die Welt nicht geschaffen. Und damit wäre der Ratschluss Gottes auf das begrenzt, was Gott gebrauchen oder verwenden kann. Aber er hat gar nicht die Substanz dafür geschaffen. Stell dir vor, wie ein Schreiner. Samuel, stell dir vor, du schaust mal bei dir im Keller nach, was finde ich denn so vor an Holzresten? Ich will meiner Frau was Schönes bauen. Und du merkst, okay, also das, was ich hier so zur Verfügung habe für einen Stuhl, reicht leider nicht. Aber vielleicht so einen kleinen dreibeinigen Hocker, das könnte noch passen. Also baue ich einen dreibeinigen Hocker, weil ich ja nicht genug Material habe für einen Stuhl. Aber so ist nicht die biblische Lehre von der Ausführung von Gottes Ratschluss. Die Verbindung von Schöpfung und Vorsehung ist absolut notwendig, wenn nämlich Gott alle Dinge in seinem ewigen Ratschluss vorherbestimmt hat. Denn nur wenn er auch alle Dinge geschaffen hat und wenn er alle Dinge erhält oder verwendet, kann auch sein Ratschluss zustande kommen mit dem Ziel, das er gesetzt hat, nämlich seine eigene Herrlichkeit. Und natürlich gebraucht Gott für die Umsetzung auch andere Menschen oder Ereignisse. Unser Bekenntnis nennt es die zweite Ursache. Aber hinter all dem steht Gott als erste Ursache, der alles erhält, der alles in der Macht, in seiner Kraft und Macht erhält, der völlige Kontrolle hat. Er, der Schöpfer, er ist auch der Herr über die ganze Welt. Und das ist eine Demonstration von Gottes Charakter. Also sowohl in der Schöpfung als auch in der Vorsehung sehen wir etwas von dem Wesen Gottes. Doch warum führt Gott seinen Ratschluss überhaupt aus? Es ist nicht die Not Gottes. Hier in Apostelgeschichte 17, da schreibt Paulus, oder da verkündet Paulus in Vers 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von Menschen Händen bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott hat die Welt nicht geschaffen, um einen Ort zu finden, wo er wohnen kann. Und Gott hat die Menschen nicht geschaffen, weil er so bedürftig war und er irgendwie Diener brauchte, die ihn versorgen. Gott führt seinen Ratschluss aus, damit er erkannt wird. Damit seine Herrlichkeit erkannt wird. Damit sein herrliches Wesen erkannt wird und verehrt wird, wie es sich gebührt. Er will gesucht werden und verherrlicht werden. Der Ratschluss zeugt von Gottes Wesen, von all seinen herrlichen Eigenschaften. Und es wird sichtbar in seinen Werken der Schöpfung und der Vorsehung oder Verwaltung. Und darum ist diese Verbindung notwendig. Schöpfung und Vorsehung gehören zusammen und sie erfüllen beide aus, was Gott in seinem Ratschluss beschlossen hat. Zweitens, die Bedeutung der Ausführung. Warum ist das bedeutsam oder was können wir daraus lernen? Paulus geht nun noch etwas weiter und erklärt nicht nur, dass dieser unbekannte Gott, von dem die Athener irgendwo einen Altar gebaut haben, weil sie dachten, wir haben jetzt alle, unser ganzes Götterpantheon haben wir alle Gaben gegeben, aber dann gab es manche Katastrophen und die konnten sie keinem Gott zuschreiben. Und dann dachten sie, ja, vielleicht haben sie einen übersehen, vielleicht haben wir irgendwie einen vergessen. Wir bauen jetzt mal einen Altar für einen unbekannten Gott, damit wir bloß niemanden auslassen. Nun, Paulus, er sagt nun, ja, diesen unbekannten Gott, den kann ich euch verkünden. Und er ist übrigens der einzige Gott. Und all euren Götterpantheon könnt ihr schön beiseite legen. Aber vor allem sagt er, dieser unbekannte Gott kann erkannt werden. Und es ist eure Pflicht, diesen unbekannten Gott. Es reicht nicht, dass ihr einen Altar aufbaut und sagt dem unbekannten Gott, damit haben wir unsere Pflicht getan. Es ist eure Aufgabe, diesen unbekannten Gott kennenzulernen. Denn er hat sich nicht unbekannt gelassen. Es gibt ganz konkrete Tatsachen, die wir Menschen durch die Schöpfung und die Vorsehung, also durch die Ausführung des Ratschlusses Gottes, über Gott erkennen sollen. Und auf einiges geht Paulus hier ein. Zum einen, Gott ist der Ursprung von allem. Gott ist der Ursprung. Die griechischen Philosophen in den unterschiedlichen Schulen, sie spekulierten, wie das halt so Philosophen tun, über das, was dieses Leben ausmacht, das, was unsere Existenz ausmacht, das, was diese Welt bewegt und die Grundlagen des Lebens, des Seins. Und drei Dinge waren besonders schwere Fragen. Und mit drei Fragen beschäftigten sich nun diese philosophischen Schulen in unterschiedlicher Weise und das galt so ziemlich als die höchsten Fragen, die man stellen kann in der Philosophie. Das eine war, wie entsteht Leben? Eine Frage, auf die meisten Wissenschaftler bis heute keine Antwort gefunden haben. Außerdem fragten sie sich, wer hat den Anstoß zur Bewegung gegeben? Wieso bewegt sich alles um uns herum? Die Sterne und so vieles, es ist so viel Bewegung in dieser Welt. Wie kommt es? Sie hatten durchaus Verständnis von Physik und dass Bewegung irgendwo einen Anstoß braucht. Wie kam es zur Bewegung? Und das Letzte, was sie beschäftigt war, hatte, oder das Dritte war, was bedeutet eigentlich das Sein? Was ist das Besondere am Sein, an diesem Bewusstsein, an der menschlichen Existenz? Und Paulus, er erfasst diese gewichtigen Fragen der Philosophen, er fasst es zusammen und erklärt in einem Satz: Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. All diese Fragen finden ihre Antwort in Gott. In ihm leben wir, von Gott kommt das Leben. In ihm bewegen wir uns, er ist es, der bewegt. In ihm sind wir, alles Sein kommt von ihm. Der Mensch ist verbunden mit Gott. Er ist völlig abhängig von Gott. Und auf die wesentlichen Fragen des Lebens und der Weltsicht können wir keine Antwort finden, wenn wir Gott aus den Augen verlieren, wenn Gott uns unbekannt bleibt. Alles Leben kommt von Gott. Er ist die Quelle und der Ursprung des Lebens. Er hat Leben in sich selbst. Und er allein kann Leben geben. Hier in Vers 25 heißt es, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Von Gott kommt das Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Ursprung des Lebens. Und in ihm bewegen wir uns. Aristoteles, wohl einer der gelehrtesten griechischen Philosophen, er beschrieb Gott als den unbewegten Beweger. Also ein Wesen, das nicht nur auf eine Bewegung von jemand anderem reagiert, der nicht durch die Bewegung eines anderen angeschubst wird, sondern selbst Bewegung in Gang setzt. Und Paulus sagt, in ihm bewegen wir uns. Er ist es, der tatsächlich all diese Dinge in Bewegung erhält. Und jede Bewegung von uns, sie ist abhängig von Gott. Wir können uns bewegen, wir können laufen, weil Gott uns Leben geschenkt hat und er ist es, in dem wir uns bewegen, in dem sich alles bewegt. Und er ist der Grund allen Seins. Der Mensch ist Gottes Geschlecht, so zitiert er hier einen der Griechen, auch der Philosophen. Das heißt, das menschliche Sein geht auf Gott zurück. Wir stammen nicht einfach von irgendwelchen Tieren ab, von irgendeiner Evolution, irgendwo aus einer Ursuppe entstanden, sondern unser Sein kommt von Gott. Und deswegen ist es so albern zu sagen, ich nehme hier irdische Materialien, Gold oder Silber und mache daraus einen Götzen und denke, oh, das ist Gott. Unser eigenes Sein zeigt uns, dass wir doch von etwas Größerem verbunden sind als Materie, als Gold oder Silber. Dass Gott, von dem wir sind, von dem wir unser Sein haben, so viel höher sein muss als totes Gestein. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Darum sind wir. Sein Ratschluss ist der Grund für unser Sein. Er hat uns geschaffen zu seinem Zweck. Die Schöpfung und die Vorsehung lehrt uns, dass Gott der Ursprung von allem ist. Sowohl die Epikureer als auch die Stoiker, sie meinten, die Materie gibt es schon ewig. Und Paulus sagt, nein, der Gott, von dem ihr meint, ihr kennt ihn nicht, er ist der Ursprung von allem, auch von aller Materie. Er ist der Ursprung des Lebens. Er ist der Ursprung der Bewegung. Er ist der Ursprung des Seins. Er ist der Ursprung von allem. Und wir verstehen nichts in dieser Welt. Alles muss uns unbekannt bleiben. Wir sind blind in dieser Welt, wenn wir nicht verstehen, dass Gott der Ursprung ist. Die Epikureer, die waren eher Atheisten. Und die Stoiker, wie gesagt, eher so Pantheisten. Also Die Epikureer dachten, es gibt eigentlich gar keinen so richtigen Gott. Und die Stoiker, Gott ist halt irgendwo in allem drin. Aber sie konnten beide keine zufriedenstellenden Antworten finden auf diese grundlegenden Fragen. Doch der offenbarte und verwirklichte Ratschluss Gottes zeigt, Gott ist der Ursprung, er ist die Grundlage von allem. Und auch Gott ist der Erhalter. Ich habe gerade schon gelesen, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er gibt nicht nur Leben sozusagen als eine Voraussetzung und dann einen Schubs und sagt, okay, jetzt guckt mal, was ihr daraus macht. Er ist es, der den Odem gibt. Odem, so ein altes Wort für Atem. Gott ist es, der uns die Luft zum Atmen gibt. Nun, wie lange können wir auf uns selbst gestellt weitergehen ohne Atem? Wie lange können wir unabhängig von der Luft zum Atmen leben? Ich glaube, man spricht etwa von 2 Minuten. Und nicht nur das, Gott gibt alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen zum Leben. Alles, was nötig ist, damit wir auf diesem Planeten leben können. Es kommt alles von Gott. Nahrung und auch all die kosmischen Kräfte, damit alles in seiner Balance bleibt. Es kommt alles von Gott. Die meisten Philosophen, die griechischen Philosophen, dachten, dass die Götter irgendwie so ein bisschen, ja, die leben da auf ihrem Olymp oder sowas und kümmern sich eigentlich nicht wirklich um die Menschen. Also das ist die können immer mal wieder so ein bisschen eingreifen oder die Menschen sind Opfer von den Kämpfen der griechischen Götter. Aber sie dachten, eigentlich interessierten die Götter sich nur für sich selbst und nicht für die Menschen. Höchstens mal für irgendwelche eigenwilligen Zwecke, dass sie die Menschen missbrauchen wollen. Aber Paulus lehrt, dass Gott den Menschen bewusst Leben gibt und alles, was sie brauchen. Gott ist es, der sich für uns sorgt und alles gibt und erhält, damit wir leben können. Gott ist es, der für uns sorgt. Das ist die Lehre der Vorsehung. Gott ist uns so nah an seinen Werken, der Vorsehung können wir fühlen und erleben, dass Gott uns Gutes tut. Und wir haben die Pflicht, ihm dafür zu danken und ihn zu verehren. Und die Tatsache, dass Gott Schöpfer und Erhalter ist, bezeugt auch nun seine Herrschaft. Gott ist der Herrscher. Paulus endet hier seine Rede damit er sagt, er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie aus der ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern von einem jeden von uns ist, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Gott regiert über die Nationen. Er ist nicht nur der Gott über die Juden oder über die Griechen. Für die Griechen war es sowieso, also sie nannten sich die Griechen, alle anderen waren Barbaren. Aber Paulus sagt, er hat aus einem Menschen, aus einem hat er alle Nationen gemacht. Und alle Nationen ihren Teil bestimmt, ihre Zeit, ihren Wohnort. Gott kontrolliert alles. Und er kümmert sich um alle Nationen. Er hat sie alle im Blick. Und keiner, kein Mensch, aus keiner Nation hat eine Entschuldigung, dass er Gott nicht erkennen könnte oder nicht von ihm wüsste. Denn alles um uns herum zeugt von der Herrlichkeit Gottes. Gott ist nicht nur der Schöpfer und Erhalter, sondern er ist auch der Herrscher und Richter. Ihm gehört alles. Von ihm kommt alles. Und Paulus sagt, er hat einen Menschen bestimmt, durch den er richten wird. Jesus Christus, zum Beweis, auferweckt von den Toten. Und nur wenn wir Gott in Jesus Christus erkennen und verehren, finden wir die herrliche Bestimmung der Erlösten, an denen Gott in seinem Ratschluss seine Gnade demonstriert. Dass er Sündern Vergebung schenkt. Dass er nicht nur für leibliches Wohl und leibliche Existenz sorgt, sondern für Frieden mit Gott. aus Gnade in Christus. Aber wer Gott in seiner ganzen Offenbarung von sich stößt, wem dieser Gott ein unbekannter Gott bleibt, weil jemand nicht sehen will oder die Herrlichkeit Gottes irgendwen anderes zuschreibt, anderen Göttern oder sogar Menschen oder sich selbst, an dem wird Gott seine heilige Gerechtigkeit aufzeigen, indem er ihn richten wird. Und an dieser Stelle wollen die Griechen nicht weiter hören, denn die Ausführung des Ratschlusses Gottes, es stellt uns in die Verantwortung vor Gott. Weil Gott seinen Ratschluss nicht nur gedacht hat, sondern ausgeführt hat, sind wir verantwortlich vor Gott. Denn er hat sich bekannt gemacht. Denn er hat sich uns dargestellt, geoffenbart als der Schöpfer und Erhalter und damit als der Ursprung und als der, der uns versorgt und der unser Herr ist, vor dem wir verpflichtet sind. Die Durchführung des Ratschlusses offenbart uns Gott. Und darum ist er kein unbekannter Gott. Paulus sagt, er ist nahe einem jeden von uns. Wenn wir ihn nicht erkennen, ist es unsere Blindheit, ist es unsere Sünde, ist es unser Trotz und Widerwille, ist es unser Spott, so wie hier die meisten der Philosophen, die anfingen zu spotten, ach, wir wollen nicht ein anderes Mal weiterhören, als er von der Auferstehung der Toten und der Verantwortung des Menschen in dem Gericht Gottes spricht. Ein Gericht der Götter oder der Gottheiten, das war für die Griechen etwas Fremdes. Nun ganz kurz noch die Anwendung. Erkenne Gott. Was Paulus hier in dieser Areopagrede mit dieser Lehre von der Schöpfung und Vorsehung Gottes bezweckt, ist: Erkenne Gott. Du hast eine Verantwortung, Gott zu suchen und ihn zu verehren. Nicht nur, indem du irgendwo einen Altar aufbaust und sagst, ach ja, falls es noch einen Gott gibt, hier, das ist für dich. Sondern indem du wirklich erkennst, wer er ist, wie er sich geoffenbart hat, dass du ihm all die Herrlichkeit gibst, die ihm zusteht. Und vor allem auch, dass du erkennst, was Gott dir getan hat. Paulus schreibt im Römer, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zu Buße leitet? Also zu erkennen, dass all das, was ich habe, sogar die Luft zum Atmen und all das, was mir zum Leben dient, von Gott kommt. Es soll mich dazu führen, dass ich Buße tue von meinem Unglauben, von meiner Undankbarkeit, von meinem falschen Vertrauen auf mich selbst oder auf andere Dinge und zu Gott umkehre. Und außerdem ehre Gott. Gott hat seinen Ratschluss ausgeführt. Warum? Zu seiner eigenen Ehre, zur Demonstration seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir erkennen, Gott ist der Schöpfer und Gott ist der Erhalter der ganzen Welt, dann ist es unsere Verantwortung, nicht nur ihn zu erkennen, sondern ihn auch dafür zu verherrlichen. Er zeigt uns seine Herrlichkeit, damit wir ihn verherrlichen. Er zeigt uns seine Macht und seine Güte, damit wir uns an ihm erfreuen und ihm die Ehre geben, die ihm zusteht. Ja, der offenbarte Ratschluss, das, was Gott geoffenbart hat, es ist für uns, damit wir es studieren können und Gott darin erkennen und Gott dafür preisen. Und zuletzt vertraue Gott. Die Lehre von der Schöpfung und der Vorsehung, die Lehre davon, dass Gott seinen Ratschluss ausführt, es lehrt uns, Gott zu vertrauen. Dass er es ist, der auch uns erhalten kann. Dass er ein Gott ist, voller gnädiger Fürsorge. Dass er nicht nur mit Macht alles geschaffen hat und sich dann von uns abwendet und all unsere Belange interessieren ihn nicht. Nein, er sorgt für uns. Vertraue Gott, auch am dem festgesetzten Tag. Vertraue Gott über den Tod hinaus. Ja, er hat einen Tag gesetzt zum Gericht. Aber alle, die an Jesus Christus glauben und Vergebung haben durch sein Blut, die dürfen Gott vertrauen, dass er nicht nur der Schöpfer und Erhalter dieser Welt ist, sondern dass er es ist, der auch einen neuen Himmel und eine neue Erde bereitet, in denen Gerechtigkeit wohnen. Und dass er treu ist zu seinem Wort und dass das Himmelreich der Ort ist, wo sein ganzer Ratschluss offenbar sein wird. Und wir uns ewig und jubelnd in Freude an all seiner Herrlichkeit erfreuen können. Und ihm unseren Dank und unseren Lobpreis ausdrücken können, wie es ihm gebührt. So wollen wir nicht spotten wie die Philosophen, sondern glauben und vertrauen und Gott dafür preisen, wer er ist und was er getan hat. Lasst uns beten.